So, die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen. Nicht aus unserer Kemenate, sondern aus der Küche. Wir sind drei Fußballfans und haben uns jetzt dazu entschlossen, einen Podcast, die Dreierkette VWH, aufzunehmen, da wir den ganzen Tag über Fußball reden und uns jetzt einfach mal dabei aufzeichnen wollen.
Ja, vielen Dank, Walle, für die Einführung. Mein Name ist Hannes. Ich bin großer Fußballfan und wie Walle gerade gesagt hat, wir quatschen den ganzen Tag über Fußball und was da in der Welt gerade abgeht. Deswegen dachten wir, wir nehmen es mal auf, wenn uns jemand zuhört, witzig, wenn nicht, machen wir es halt zu dritt.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich bin Noah, bin auch Fußballfan und ja, wollen wir einfach starten direkt.
Ja, ich darf auch noch sagen, ich bin Walle, hi, servus.
Ja, du auch.
Du hast ja schon am Anfang gesprochen.
Ich bin auch noch dabei. Ich dachte, damit jeder erstmal ein Gefühl für uns bekommt, fangen wir jetzt erstmal damit an zu sagen, von welchem Verein wir denn Fußballfan sind und warum. Noah darf anfangen.
Ja, ich bin Fan von SC Freiburg, die Breisgau-Brasilianer, die Südbadener. Ich bin deshalb Verein, weil ich aus Freiburg komme. Macht irgendwie Sinn. Und ja, bin seit, ich weiß gar nicht, das erste Spiel war ein 3-2, weiß nicht noch, Wilfried Sanu Doppelpack. Krass. Und Salto. Und seitdem bin ich halt Stammgast.
Glühender Anhänger.
Glühender Anhänger und Stammgast, halt nicht Stammgast, aber oft im Stadion.
Stabil. Ich bin Bayern-Fan, FC Bayern München. Da werden jetzt ein paar, die drei Leute, die uns zuhören, also meine Ma oder eure Mütter, werden vielleicht sich ein bisschen wundern, aber nee. Ich bin Bayern-Fan geworden nach der WM 2006, weil ich gesehen habe, dass bei Deutschland der coolste Spieler damals Bastian Schweinsteiger war. Und dann habe ich geguckt, in welchen Verein er spielt und habe gesehen, ah, der spielt bei Bayern. Und bei Bayern war auch so Ballack, Oliver Kahn.
Der coolste Spieler bei der WM 2006 war auch Oliver Neville.
Und Odonko, nee. Und da bin ich halt zum Bayern-Fan geworden. Und es war auch zu der Zeit logisch ein bisschen, weil ich in Peru gelebt habe. Und Claudio Pizarro hat ja auch beim FC Bayern gespielt. Das heißt, in Peru wurden die Spiele von Bayern überall gezeigt. Und dann kam es auch später irgendwie Franck Ribéry und Luca Toni. Und dann ging es einfach bergauf. Und seitdem bin ich Bayern-Fan. Ja, ein paar haten mich dafür, aber
ist halt so. Ich nehme es mal vorweg, Hannes ist nicht in Deutschland aufgewachsen, Hannes ist in Südamerika aufgewachsen, er wird nicht müde, das zu erwähnen. Ich bin Schalke-Fan, hartes Leben zurzeit. Tatsächlich ist es gar nicht so spektakulär, warum ich Schalke-Fan geworden bin. Ich habe drei ältere Brüder und mein Vater ist auch Schalke-Fan, dadurch blieb mir keine Wahl. Ich habe 10 Jahre meines Lebens versucht, Bayern-Fan zu sein, als kleines, dummes, ahnungsloses Kind. dann hat mich meine Brüder und mein Vater haben mich entführt in die Veltins-Arena und selbst bei einem müden 1-1 gegen die TSG Hoffenheim, ja, hat mich der Fan überzeugt. Der
Verein hat das erste Spiel habe ich gar nicht gesagt. Ich weiß noch, in meiner ersten Bayern-Fan-Saison war Alemannia Aachen noch in der ersten Liga.
Mit
6-7, das war nach der WM. Da hat Bayern 2-1 gewonnen und aber Schlauter auf ein Tor geschossen.
Und wer hat die Tore über Bayern geschossen?
Das weiß ich nicht, ja.
Mit Scholl?
Nee, Breno. Nee, Breno kam später.
Breno kam 7-8.
Schweini, Christian Dell ist auch so eine Legende. Ja,
irgendwann mal reden wir auch noch über lebende Legenden.
Ja, man muss sagen, wir nehmen den Podcast hochprofessionell mit dem iPhone von Hannes auf. Und das liegt im Tisch mitten in der Mitte von uns. Und wenn ihr euch uns mal schlechter hören solltet, dann liegt es daran, dass wir uns von dem Tisch weglehnen.
Genau, und die Idee ist eigentlich, dass dieser Podcast halt durch die Decke geht und wir irgendwann mal so erfolgreich sind, dass wir uns Mikros kaufen können. Aber schauen wir mal Step by Step.
Ja, Tatsache. Naja, der Sinn und Zweck des Podcasts war jetzt eigentlich, dass ich vor allem den beiden Herren mir gegenüber interessante, vielleicht auch mal provokative Fragen aus der Welt des Fußballs stellen werde. Und wir uns darüber einfach austauschen. Und zu der ersten Frage für heute, wollte ich euch die Wahl lassen, in welchem Bereich darf es denn gehen? Soll es in den Bereich Nationalmannschaft gehen? Soll es in den Bereich Fußballkritik, Medienkritik gehen? Soll es in den Bereich Bundesliga gehen?
Bundesliga.
Ja. Steigen wir ganz klar.
Bei Nationalmannschaft, ich meine, in den nächsten Wochen werden wir viel über das Thema Nationalmannschaft reden müssen.
Unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen aus Indonesien, die freuen sich wahrscheinlich auch. Wenn wir jetzt, unser internationales Publikum freut sich safe, wenn wir jetzt über Bundesliga sprechen.
Da müssten wir aber eigentlich mal eine Folge auf Englisch aufnehmen.
Und auf Spanisch.
Und auf Spanisch.
Ja, das wird sogar gehen.
Das ist dann aber ein Monolog.
Ja, nee. Guck mal, wenn wir so 100 Likes erreicht haben auf der Insta-Page, dann machen wir
international. Apropos, wir haben eine Insta-Page. Hannes ist unsere Social-Media-Beauftragte.
Ja, ihr findet uns als Dreierkette unterstrich VBH. V steht für Walle, B für Brian und H für Hannes.
Ja, da werden sich jetzt einige wundern, wer ist dieser Brian eigentlich, weil Noah sich natürlich mit Noah vorgestellt hat, aber...
Was ist mein Nachname?
Nee, es ist sein Künstlername.
Zum Glück nicht.
Nee, okay, wir starten mit der ersten Frage aus der Welt der Bundesliga und zwar... Haben wir zurzeit zwei Clubs, die weiter oben in der Tabelle stehen als gedacht. Das ist Union Berlin und einmal Bryans SC Freiburg. Was ist das Phänomen dahinter, frage ich mich. Wie haben die beiden Clubs es geschafft, von kleinen Kultclubs zu Top-Teams in der Bundesliga zu werden? Feuer frei.
Ich glaube, da muss ich da muss ich erstmal noch einmal einlenken, weil ich finde es nicht überraschend, dass die oben stehen. Lass mich den Gedanken kurz fertig sprechen. Nee, vor allem, es geht doch darum. Klar, es ist überraschend, dass Union und Freiburg 1 und 2 sind und Bayern und Dortmund dahinter sind. Aber die sind erstens nicht deswegen...
Nicht mehr.
Ja, aber 1 und 2 waren. Es liegt doch daran, erstens, dass Bayern und Dortmund unverhältnismäßig schlecht sind, vor allem Bayern. 3 Unentschieden, 1 Spiel verloren, glaube ich. Und zweitens liegt daran, dass es nicht so überraschend ist. Weil ich meine, die haben über die Jahre hinweg, waren die immer auf Platz 6, Platz 7, Platz 5.
Ja.
Gerade Freiburg und Union waren letzte Saison auf Platz 5 und 6. Und deshalb, um das jetzt fertig noch hier, es ist nicht überraschend, finde ich. Es ist, glaube ich, eher bezeichnend dafür, dass wenn man gute Arbeit macht mit einem Trainer, der lange dabei ist und Ahnung von Fußball hat, man auch irgendwie langfristig auch an Erfolg kommt. Nur es dauert.
Genau. Also ich lasse dir nur kurz, weil du gerade die Spielestatistik aufgezählt hast. Ich habe es gerade mal hergesucht. Es ist überraschend, ja, dass Bayern von 10 Spielen nur 5 gewonnen hat, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Es ist nicht ganz überraschend, dass Freiburg 5 Spiele von 10 gewinnt. Selbst das ist aber schon auch, das ist schon auch nicht normal. Und erst recht, das ist wirklich überraschend, dass Union von 10 Spielen 7 gewonnen hat und nur 1 verloren hat.
Ja, so ganz kurz, sorry.
Also das ist schon eine Überraschung.
Ja, danke für die Statistik, ist echt geil. Also danke dir. Nee, aber zu dem, was Noah gesagt hat, ich finde die beiden Vereine und vor allem auch so, ich meine, Freiburg kennen wir ja schon länger in der Bundesliga. Union, glaube ich, ist erst
das vierte Jahr.
Ich kannte Union gar nicht, so als kleines Kind war Union nicht dabei. Aber es sind auch beide zwei Vereine, die von den Fans getragen werden. Und es macht schon ein bisschen was aus.
Ja, aber Dortmund wird auch von den Fans getragen.
Ja, aber
spielt trotzdem scheiße.
Also den Punkt lasse ich dir jetzt aber auch nicht. Also das ist Quatsch. Nein. Gladbach wird von den Fans getragen, Schalke wird von den Fans getragen.
Viele werden von den Fans getragen. Aber irgendwie die beiden richtig jungen. Wir wohnen hier in Berlin, ihr merkt es selber. So, du kriegst keine Karte fürs Union-Stadion, weil alle Leute, die irgendwie...
Bei 22.000 Leute
rein. Weil alle Leute, die irgendwie Union-Supporter sind, stehen hinter dieser Mannschaft und haben so vom Erfolg getragen.
Ich gebe dir den... Ja, das ist natürlich richtig. Bei Frankfurt hat man auf jeden Fall gesehen, was das für einen Impact hat, gerade in Europa. Gerade in Co-Spielen oder Turnieren. Ne?
Ja.
In der Liga sehe ich das anders. Und ich finde das Interessante, der interessante Fakt ist doch der, dass die beiden Vereine, die jetzt auf 1 und 2 standen und immer noch weiter oben sind... 1
und 3 jetzt.
Ja, jetzt komm, wenig Punkteabstand. Das sind die einzigen beiden Vereine, die den Trainer länger als 2 Jahre haben.
Das ist in der Bundesliga.
Nee, das finde ich schon bezeichnend.
Das kannst du auch ein bisschen jetzt mit Arsenal in der Premier League sehen. Wenn man dem Trainer Zeit gibt, seine Ideen, Plan umzusetzen, dann klappt es auch. Aber muss man mal Zeit geben. Wie gesagt, zum Beispiel Arteta jetzt in der Premier League mit Arsenal. Wenn man dem Trainer Zeit gibt und dann geht es irgendwie auf.
Ich weiß aber nicht, ob man das in beide Richtungen pauschal sagen kann. Ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, nur wenn man jetzt den Trainer lange behält, wird es irgendwann besser. Ich glaube, wenn Schalke einen guten Trainer langfristig gehalten hat, wäre es auch nicht besser geworden.
Wenn dein Trainer die ersten 10 Spiele verliert oder so, Bro, du siehst doch die Schalke-Spiele selber. Das ist ein Grottkick.
Es geht hier nicht um Schalke.
Ich meine, das habe ich doch jetzt nur reingeworfen, weil es halt ein interessanter Fakt ist.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Fakt, den lasse ich dir auch bei Union, weil Union immer erstaunlich gut war unter der Zeit von Urs Fischer. Und auch keine Tiefs hatte meines Wissens nach, aber Freiburg ist ja auch mal abgestiegen unter Christian Streich. Also
ich glaube, das
wäre jetzt nicht.
Aber das war ein unglücklicher Abstieg, der war sehr unglücklich. Der war damals sehr unglücklich.
Freiburgs Spielphilosophie hat sich auch gewandelt in den letzten 3-4 Jahren. Ich meine, wir spielen auch bis jetzt auf das Spiel gegen Bayern, wo sie 5-0 jetzt verloren haben vor kurzem, haben spielen die eigentlich recht attraktiven, guten Fußball. Es ist auch.
Also ich glaube.
Hängt auch dazu bei, dass sie so erfolgreich sind.
Um nochmal den Gedanken mit dem Trainer. Das, weil der Trainer allein ist natürlich nicht ausschlaggebend dafür, dass es gut ist. Aber wenn wir jetzt mal die Spielphilosophie, die du gesagt hast, mal weglassen, sondern auf den Verein an sich schauen, ist, glaube ich, bei beiden Vereinen das Interessante, wie die Spieler eigentlich zu dem Verein kommen und wie sie so gut werden. Weil wir auf der einen Seite haben wir gute Trainer, die Spieler pushen und verändern und verbessern können. Das können beide, glaube ich, richtig gut. Das haben sie immer gezeigt. Und auf der anderen Seite haben wir ein erfolgreiches Management, was Spieler holt, was in den Verein passen. Und zur Mannschaft. Also da wirst du dir keinen Spielertyp à la Cristiano Ronaldo holen, sondern du holst dir halt Spielertypen, die keine Quertreiber sind, die Bock haben auf Teamfußball. Und so. Und ich glaube, das ist schon ein
relevanter Punkt. Ja, aber den Versuch, das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Das versucht ja jeder Verein, versucht ja Spieler zu holen, die in die Spielphilosophie passen. Das versucht ja auch der FC Bayern. Du hast gerade gesagt, Cristiano Ronaldo, der FC Bayern hat gesagt, wir wollen Ronaldo deswegen nicht.
Aber deshalb spielt ja auch Bayern normalerweise sehr gut. Unter anderem. Und vielleicht Barcelona nicht so gut.
Ja, das stimmt schon. Ich denke, vor allem deutsche Mannschaften aus der Bundesliga machen das schon öfters. Also jetzt so Premier League, Liga,
die Ja, das ist was anderes, weil da geht's mehr ums Geld. Ich glaube auch nicht, dass man sich einen Ronaldo jetzt geholt hat. Wie alt ist der?
Der ist 37.
37, ja. Wenn man sich dachte, der holt uns jetzt, der ist hier der Halsbringer und holt uns jetzt alle möglichen Titel, den hat man vor allem geholt, weil das Geld bringt.
Ja. Tuchel meint ja zu Todd Boehly, als er übernommen hat. Der wollte ja Ronaldo holen, ne, um einfach mehr Wertschöpfung zu haben für die USA-Fans.
Ja.
Das war der Plan, ist auch irgendwie nicht, finde ich, unlogisch, aber Tuchel, auch deutscher Trainer, meinte, nee, der macht mir mein Team kaputt, der macht mir die Kabine kaputt. Und das ist eben, was ich jetzt
dabei mal einfach unterbreche. Dabei ist doch normalerweise Tuchel immer selber dafür verantwortlich, die Kabine kaputt zu machen.
Nee, aber ich glaube, wenn man das runterbricht, dann haben wir doch auch mit Union und Freiburg und auch mit Vereinen, keine Ahnung, wer ist gerade noch, Mainz zum Beispiel, die einfach einen relativ guten Teamgeist haben, glaube ich.
Du brauchst eine gute Base. Also wenn du jetzt ein Team bist, wie zum Beispiel jetzt Union und Freiburg, die keinen absoluten Weltstar haben, aber die gute Kicker haben, die wirklich geil Fußball spielen können, brauchst du eine gute Basis über Jahre lang, dass du irgendwann mal erfolgreich bist. Aber es muss auch passen zwischen Trainer und Mannschaft, und das tut es halt in beiden Fällen. Trainer, Mannschaft und Fans. So, diese drei
Vorstand. Die Fans würde ich austauschen gegen eher den Fakt Schwäche der Gegner.
Unvorstand.
Also wenn man jetzt, ich habe hier gerade die Bundesliga-Tabelle vor mir und dann gucken wir mal auf Platz 1 bis 6 sind Vereine Union Berlin, Freiburg, Mainz und Hoffenheim und Frankfurt. Frankfurt, Bayern, ja, aber bis auf Hoffenheim, Mainz und Union, deshalb sage ich ja, also den Fans-Fakt, den lasse ich dir einfach nicht, weil
das Nein, in der Quatsch. Bundesliga
sehe ich das nicht. Du hast in der zweiten Liga kranke Fans und die kriegen es auch nicht hin.
Ja. Also ich sage in Turnieren ja. In Europa League Champions League kann das tatsächlich einen Impact haben,
wenn du 30.000 Leute hast. Das stimmt, da haben Frankfurt-Fans
Aber was ich interessant finde, und das ist jetzt vielleicht nochmal einfach aus meiner Freiburger Sicht, was ich da weiß, oder was ich da auch mal so, was man da mitbekommt. Clemens Hartenbach, das ist der Sportchef da, und Jochen Seyer und Christian Streich, das sind enge Freunde seit Jahren. Clemens Hartenbach und Christian Streich haben in der Studiezeit zusammen in der WG gelebt.
Vetternwirtschaft.
Ja, Vetternwirtschaft oder einfach blindes Vertrauen. Das ist blindes Vertrauen. Das ist nicht Ruben Schröder, der irgendwie dauernd irgendwelche neuen Trainer holt.
Ja. Und dann wird nichts Vertrauen. Nein, also das darf man jetzt auch nicht sagen, dass Ruben Schröder dauernd
irgendwie... Ja, oder Hasan Salihamidžić, der halt drei Trainer verschlissen hat. Sondern nein, ich glaube, dass es halt einfach ein blindes Vertrauen da gibt. Und wenn Clemens Hartenbach, der ist ja auch Scout, einen neuen Spieler scoutet, dann wird erstmal gesprochen mit den dreien. Und dann schauen sie sich den Spieler an und müssen erstmal schon, ob der reinpasst. Und dann kommt auch das Gespräch dazu, glaube ich, wo einfach da sehr ehrlich miteinander verhandelt wird und gesagt wird, was bei Freiburg eben möglich ist, was nicht möglich ist und was halt eben auch passiert, wenn es mal schlecht wird und solche Sachen. Und diese, ich meine, es ist einfach wirklich nur, um die Frage zu beantworten. Ja. Warum ist der Erfolg da?
Es ist ein
wichtiger Bestandteil.
Ja, es ist gerade einfach bei beiden Mannschaften eine Phase, wo es gerade glatt läuft. So, Freiburg hat letzte Saison
und jetzt
sehr geilen Fußball gespielt, im DFB-Pokal, hat in den DFB-Pokal-Finale gespielt, so das erste oder zweite Mal in der Vereinsgeschichte, Es ist einfach gerade eine erfolgreiche Phase von beiden Vereinen.
Und jetzt
ich muss auch sagen, Walle, Bro, die Fragen war echt schwer.
so eine gute Frage zum Einstieg.
Du das anfangen können, so, ja, was denkt ihr eigentlich, wer war besser, so...
Wir waren jetzt beim aktuellen Thema.
Ja.
So, und jetzt, wir schließen jetzt aber auch das Thema Union und Freiburg ab mit einer schnellen Ja-Nein-Frage. Nur Ja-Nein-Frage schafft es entweder oder und Union, entweder oder und Freiburg in die Champions League. Ja oder nein, Hannes?
Ja.
Nein.
Ich sage auch Nein zu Freiburg, Ja zu Union. Und damit kommen wir aber auch schon zum nächsten Thema. Wir waren jetzt ganz oben in der Bundesliga. Jetzt geht der Blick nach ganz unten in die Bundesliga. Und da gerade schon zweimal der FC Schalke 04 natürlich angesprochen wurde, müssen wir auch darüber reden, die neueste Trainerentlassung.
Stark.
Die neueste Trainerentlassung. Frank Kramer, wie sind die los?
Du musst dazu sagen, du hast die Fragen dir überlegt vor der Trainerentlassung, ne?
Hä? Ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe, bevor die Trainerentlassung tatsächlich passiert ist, hatte ich mir schon die Frage überlegt, schafft der FC Schalke nur für den Klassenerhalt. Jetzt haben wir die Trainerentlassung nach nur einem Sieg aus 10 Ligaspielen, nach einem 3-0 gegen die TSG Hoffenheim in der Liga und einem 5-1 in Hoffenheim im DFB-Pokal. Die Fans haben ihre Unterstützung schon eingestellt.
Ja.
Aus Protest im Spiel gegen Hoffenheim. Ob das am Ende des Tages dann weitergeholfen hat, weiß keiner so genau. Frank Kramer stand in einem Interview vor fragenden Journalisten und Journalistinnen und hat gesagt, er kann sich das selber nicht erklären, die schlechte Leistung. Jetzt die Frage an euch. Wie steht ihr zum FC Schalke 04 dieses Jahr?
Es ist eine schwierige Frage und ich denke, die Antwort wird auch nicht so einfach sein. Du kannst ja so ein bisschen vergleichen. Vor zwei Saisons sind Schalke und Bremen abgestiegen. Bremen hat es jetzt geschafft, wieder aufzusteigen und spielt einigermaßen okay im Fußball.
Aber da muss ich kurz dazwischen grätschen, weil das kann man eigentlich prinzipiell nicht vergleichen, weil Schalke ist sang- und klanglos abgestiegen und Bremen ist genauso ähnlich wie Freiburg damals sehr unglücklich abgestiegen ist.
Nachdem die drei Jahre lang den schlechtesten Fußball
genau, also Bremen hat Gülle gespielt.
Punkt. Okay, aber so. Schalke wurde, okay. Also Schalke ist ja wirklich chancenlos abgestiegen. Ja.
Wie stehe ich zu Schalke? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich zu Schalke stehe. Ich gucke mir Schalke-Spiele eigentlich fast nur an, wenn ich in deiner Begleitung bin. Allein würde ich mir nie ein Schalke-Spiel anschauen, weil es grottenschlechter Fußball ist. Also das ist wirklich das letzte gute Spiel von Schalke. Gutes Spiel war im DFB-Pokal 2020, wo sie 1-0 gegen Bayern verloren haben. Da hat Schalke okay gespielt.
Das letzte gute Spiel von Schalke war 2011 im DFB-Pokal, wo sie gegen Bayern im Halbfinale 1-0 gewonnen haben. Kopfball Raoul.
Ja, nee. Schalke hat auch mal einen kleinen gegen Real Madrid gespielt, wo Sané ganz jung noch war. So, das war auch mal eine geile Zeit. Aber wie ich zu Schalke stehe, Bro, was soll ich denn sagen?
Steigen sie ab oder schaffen sie den
Klassenerhalt? Ja, klanglos. Das kann man ja am Ende nochmal die Idee. Die fallen auf die
Fresse. Das ist meine eigentliche Frage gewesen.
Ja, aber ich finde nochmal ganz kurz, ich will nochmal den Take zu Bremen. Ja. Finde ich interessant.
Wir reden jetzt über den
FC Schalke. Ja, lass mich doch mal kurz ausreden. Also wir haben total gut vergleichbar. Zwei traditionsreiche, große Clubs, in den letzten Jahren schlecht gemanagt worden, schlechte Trainer, schlechte Spieler eingekauft, gute Spieler verkauft teilweise. Und die steigen beide ab. Als Abschluss von Jahren, wo sie immer schlecht waren und knapp am Abstieg waren.
Ja.
Und eigentlich auch beide die Zweitligasaison gut überstanden, beide wieder direkt aufgestiegen und beide auch voll mit den Fans auf dem Hintergrund, auch gerade vor allem Schalke. Das war ja schon sehr episch alles mit dem Mike Büskens und so weiter. Und jetzt haben wir aber tatsächlich gegensätzlich, Bremen ist ziemlich gut. Die haben 3 Punkte Abstand auf den dritten Platz.
Bremen spielt stark.
Bremen hat die drittmeisten Tore geschossen, 20 Tore geschossen, 16 kassiert, aber auch 20 Tore geschossen. Drittmeister als Aufsteiger finde ich das mehr als gut.
Ja.
Und ich glaube, bei Schalke, ich kenne den Verein halt nicht wirklich gut, ich kann das jetzt auch nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich glaube, dass erstens die Erwartungshaltung immer zu hoch war bei Schalke, dazu stehe ich, das ist einfach die Erwartungshaltung immer zu hoch war für den Verein, obwohl er nicht diese Erwartung erfüllen konnte. Und zweitens...
Jetzt nicht. Vor 5 Jahren vielleicht schon. So, vor 5 Jahren hat Schalke...
Ja.
Ich erinnere daran, vor 4 Jahren hat Schalke Champions League gespielt und ist Vizemeister geworden.
Genau, aber das war, würde ich sagen, fast ein Ausreißer. Das war Glück.
Wenn du dir die Historie davor anschaust.
Aber wie gesagt, ich glaube eben, okay, vielleicht haben wir auch dadurch schon die hohe Erwartungshaltung. Ich meine, ist ja klar, Dortmund hat auch eine hohe Erwartungshaltung. Ich meine, es sind große Clubs. Ja. Aber ich glaube, das ist halt schwierig, dann mit Niederlagen und Problemen umzugehen.
Ja, also dann lasst mich mal auf eure Themen eingehen. Zuallererst
mal...
Zuallererst muss man jetzt sagen, was
ich noch sagen wollte, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich denke, Schalke hat einen großen Fehler gemacht, dass sie die Hoffnung für diese neue erste Bundesliga-Saison in den Spieler gesteckt haben, der nur zweitklassig genial ist. Terodde.
Die Hoffnung steckte nicht in Terodde.
Denkst du
nicht? Jeder wusste, dass der in der ersten Liga, dass die Garantie da nicht da ist. Die Hoffnung steckte eigentlich im allgemeinen Team. Aber um das jetzt eigentlich nur mal auf alles jetzt einzugehen, prinzipiell kann man den Aufstieg von Bremen und Schalke eigentlich nicht vergleichen, weil Schalke wurde Meister, muss man sagen, aber Bremen ist deutlich souveräner aufgestiegen am Ende des Tages. Bremen war nämlich immer oben dabei und Schalke stand zwischenzeitlich mal auf Platz 6 oder 7. Und erst als sie dann Mike Büskens geholt haben, der von 8 Spielen 7 gewonnen hat und tatsächlich das eine Spiel, das sie verloren haben, haben sie gegen Bremen verloren und zwar ordentlich, ich glaube 3 oder 4-0. Also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Bremen hätte deutlich eigentlich noch viel souveräner aufsteigen können. Die haben auch den, ich habe sowohl Bremen als auch Schalke viel geschaut letztes Jahr in der zweiten Liga und Bremen hat den deutlich attraktiveren Fußball gespielt als Schalke. Dann muss man sagen, auch ein Unterschied zwischen Bremen und Schalke, Bremen hat den Aufstiegstrainer noch. Bei Bremen ist Ole Werner da.
Ja. Aber das ist ja bezeichnend.
Das ist ein großer Unterschied. Das verstehe ich. Mike Büskens wäre meine Herzenslösung.
Ja, eben, Mike Büskens.
Das ist der perfekte Trainer. Aber ich verstehe die Entscheidung und muss die Entscheidung noch respektieren, dass man sagen will, dass man sagt, man möchte kein Cheftrainer in der ersten Bundesliga sein. Weil ich glaube, das ist auch kein spaßiger Beruf.
Wo kam Frank Kramer her?
Bielefeld.
Okay.
Der ist bei Bielefeld
auch. Das ist bei Frank Kramer. Ich hab vorhin letztens mal so einen WhatsApp-Chat gesucht.
Warte, wir sind noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Also wir haben jetzt den Vergleich. Die Zweitliga-Saison war deutlich souveräner bei Bremen. Bremen hat den Aufstiegstrainer. Das bringt natürlich viel mehr Euphorie. Der hat diese ganze Geschichte mitgemacht mit Bremen. Des ganzen Aufstiegs und alles. Und dann muss man sagen, Bremen konnte viel mehr Spieler halten oder hat die Mannschaft zusammengehalten vom Aufstieg. Wenn ich bei Schalke schaue, in der Viererkette ist das nur noch Aueyan von Schalke, der noch spielt von der zweiten Liga. Und dann muss ich mich fragen, warum eigentlich? Warum sind die ganzen Spieler weg? Warum hat man diese ganzen Stammkräfte, die in der zweiten Liga immer gespielt haben, verkauft? Das habe ich nicht ganz verstanden. Es war eine eingespielte Mannschaft. Vielleicht war es nicht der beste Erstligakader, aber man muss sagen, es wäre vom Teamgeist auf jeden Fall der bessere Kader gewesen. Und ich glaube, es wäre die klügere Entscheidung gewesen, 3-4 Spieler weniger neu zu verpflichten und dafür 3-4 Spieler eher zu halten. Ich glaube tatsächlich, dass Schalke irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie sich in die Relegation rettet und dann gegen Heidenheim
steht. So, wer spielt gerade schlechter am Fußball als Schalke?
VfL Bochum und VfB Stuttgart.
Boah,
ganz sicher.
Nein.
Doch,
nein,
Bochum, Schalke hat gegen Bochum gewonnen.
Ja. 2-0.
3-1.
3-1.
So. Und der VfB Stuttgart hat ähnlich glücklich gegen Bochum gewonnen. Das war auch der erste Saisonsieg von Stuttgart. Ich glaube 2-1 oder 3-2 oder ähnlich oder irgendwie sowas. Also auch ein ähnliches Ergebnis. Also ich glaube, das sind die drei Mannschaften, die das dieses Jahr unter sich aufteilen werden. Ich glaube, Hertha zieht es irgendwie.
Hertha, mashallah. Seitdem wir hier in der Stadt sind, spielt Hertha geilen Fußball, Bro. Mega Spiel gegen Leverkusen. Und
Hertha steht bei mir auch noch auf der Liste, aber wir sind gerade noch bei Schalke.
Geiles Spiel gegen
Ich würde bei Schalke mit Prognosen als abwarten, wer der neue Trainer wird tatsächlich.
Aber der Trainer ändert nichts am Kader.
Metzelder, safe.
Der Trainer ändert...
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass...
Metzelder trainiert doch irgendwie so eine
ist ja der Knast, oder?
Ja, der trainiert doch so eine Knacki-Mannschaft.
Ey, der nimmt ein paar Knackis mit?
Ist der schon im Knast? Nein.
Keine Ahnung.
Nein, aber der schafft von denen.
Ich würde es ihm wünschen.
Ich würde aufpassen mit... Also, Schalke hatte immer Pech mit Trainern letztes Jahr.
Ja.
Also, das war ja mit.
Hatte man wirklich immer Pech?
Ja,
hatte man wirklich immer Pech?
Ja, mit David Wagner hatte die Pech.
Nein, also, das sagst du mal hier.
Das war eigentlich ein guter Trainer.
Den hat man verschlissen einfach. Ich glaube, also, David Wagner würde ich sogar rausnehmen, weil David Wagner wurde entlassen und dann kam. Wer kam da?
Absolut keine Ahnung.
Da Manuel Baum.
Ja.
Das ist einfach kein guter Trainer.
Nein, das ist faktisch.
Das ist, aber ich glaube, das ist auch so ein Teufelskreis, in dem sich dann doch ein paar Mannschaften bewegen. Dass du halt irgendwann mal keinen Trainer findest, keinen guten, der mal Bock hat drauf. So, also ich glaube, der letzte gute Schalke-Trainer war Domenico Tedesco. Der wirklich gute Trainer.
Bruce Stevens.
Ja, der ist sehr...
Ja, nee, Tedesco war kein schlechter Trainer.
Der letzte gute, Schalke-Trainer war André Breitenreiter. André Breitenreiter hatte von den letzten 10 oder 15 Schalke-Trainern den höchsten Punktedurchschnitt und wurde rausgeschmissen. Weil er auf Platz 4 oder 5 geendet ist. Und da muss man sagen, in den Zeiten waren auf jeden Fall die Erwartungshaltung das Problem und ein Grund für das Versagen. Das
ist Jens Keller-Syndrom.
Aber Jens Keller wurde auch auf Platz 4 oder Platz 3 rausgeschmissen.
Ja, wahrscheinlich ist es die Ursünde, diese hohe Erwartungshaltung. Ich meine, es hat den HSV auch die erste Liga gekostet.
Hä? War Mirko Somka auch mal ein Schalke-Trainer?
Ja, aber das
ist lange. Aber ich finde, ein anderer Verein, auch mit einer ähnlichen Geschichte eigentlich, nur mit dem, dass sie jetzt nicht mehr aufsteigen können, scheinbar. Aber HSV auch eigentlich letztlich daran zugrunde gegangen, weil sie die falsche Erwartungshaltung hatten und dann immer die falschen Trainer zur falschen Zeit eingestellt haben und auch oft die guten dann entlassen haben.
Ja.
Und natürlich Missmanagement.
Genau. Das mit der falschen Erwartungshaltung, das ist klug. Also das ist echt klug, denn ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Fußball schauen, Bro, bei Hamburg und bei Schalke waren geile Kicker dabei. So bei Hamburg war Rafael van der Vaart, Roberto hat noch gespielt. Schalke hatte Neuer war auch
Schalke und auch
Brele
Mbolo hat sich auch für Schalke damals
entschieden. Ja, 2016.
Ja, aber da muss man aber auch einfach sagen, dass Brele Mbolo einfach nur scheiße gespielt
hat. Ja, aber für die damalige Zeit. Ja. Ne? Nee, damals hatte Schalke auf jeden Fall einen
Pull-Faktor, den sie Standing. Nicht mehr hatten. Ja, sie hatten ein Standing. Ja. Schalke hatte eine gewisse Mannschaft, die hatten einfach Überzeugungsargumente. Und da muss man aber auch sagen, das ging dann auch schwer bergab mit dem Amtsantritt von Christian Heidel. Also da wurden auch Spieler verpflichtet, da muss man sich auch wirklich fragen. Die haben Gehälter bekommen, ein Stambouli, ein Konoplyanka, also was ein Bentaleb, was mir da einfällt, das sind Namen, ich kann dir nicht mal sagen, wo die heute spielen.
Ja, nee, das weiß niemand. Wenn du jetzt gerade einen Pull-Faktor erwähnst, diesen Pull-Faktor hat Schalke in Freiburg abgegeben.
Unter anderem, oder auch Union, dass natürlich da irgendwann, wenn du über die Jahre halt konstant ganz guten Fußball spielst
und auch ein Grund, warum Christian Ginter wieder zurückgekommen ist.
Christian, du meinst was?
Matthias Ginter.
Matthias Ginter. Matze Ginter, geiles
Spiel. Matze Ginter, dass er wieder zurückgekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Oder auch Rizzo Doan, der natürlich auch von anderen Vereinen umworben wurde.
Wusstet ihr, dass Matthias Ginter 2017 Nationalspieler des Jahres wurde?
Ja, weil er das Hackentor geschossen hat. Der hat gegen irgendjemanden ein Hackentor geschossen.
Nee, der hat das Tor des Jahres. Nee,
er wurde Spieler des Jahres.
Der wurde Nationalspieler des Jahres und in dem Jahr hat er dieses crazy Hackentor geschossen.
Merkst du auch, wie scheiße wir damals waren.
Ja, aber er hat 2017 Confed Cup gewonnen.
Ja, das kann sein. Hat er gespielt. Gibt es irgendeine Frage dazu, wie geil die Mannschaft 2017 eigentlich beim Confed Cup
war? Ja, und lass uns das Thema noch abschließen. Ja. Wir haben jetzt über die Spitze der Bundesliga gesprochen. Wir haben jetzt über das Schlusslicht der Bundesliga gesprochen.
Ja, deine Frage war ja, ob die absteigen. So, du meinst, die steigen nicht ab?
Ich sag, sie steigen nicht ab. Ihr seid ja ziemlich einig, sie steigen ab.
Nein, ich würde sagen, ich warte ab. Ich würde sagen, nein. Ich hoffe nicht und ich sag nein.
Ich hoffe auch nicht, aber die steigen leider ab.
Ja. Mir ist es egal.
Dann hast du zumindest sonntags 13 Uhr was zu tun.
Das ist echt, also ich weiß nicht. Naja, dann lasst uns doch mal in die Welt der Nationalmannschaft switchen. Und zwar...
endlich. Mein Lieblingsthema.
Meint ihr, uns hören mehr als 10 Leute zu? Irgendwann.
Nee, ich glaube... Drei bis vier.
So irgendwelche Alkis, die in ihre Stammkneipe gehen und sich einen Pilz bestellen und eine rauchen, sind wir zu schnell.
Nein, ich glaube, es bricht, glaube ich, jeder nach 2 Minuten ab, weil die Soundqualität so beschissen ist.
Nee, aber wer hört sich den Podcast an? Sie mit Bücher lesen, die bricht man auch irgendwann ab, ne?
Nein, das ist Arschgelaber.
Es gab doch mal eine Statistik. Interessante Statistik, dass was war irgendwie für Stephen Hawking Geschichte des Universums oder so? 4% gelesen, normalerweise im Schnitt. Bei E-Readern. Ja, bei Statistiken, dass die meisten Menschen nur bis die ersten 20 Seiten lesen und dann nicht mehr weiterlesen.
Ja, weil es halt langweilig ist. Wir sind cool.
Ja, oder so. Ja.
Also das ist Quatsch, dass man seinen Podcast nicht anhört. Ich höre 4 bis 5 Podcasts jede Woche.
Ist auch langweilig.
Also da muss man das also mal sagen. Ja. Deshalb, ich glaube, wir haben schon eine sehr breite Hörerschaft.
Wie gesagt, wenn wir die 100 knacken, gibt es eine Folge auf Englisch.
Ja. Ja. Also wir kommen in die Welt der Nationalmannschaft dieses Jahr. Dieses Jahr steht noch das große Fußballereignis an, auf das wir uns alle freuen.
Katar.
Und eine WM in Katar. Dazu die Frage, das Thema wurde auch noch gar nicht breit getreten. Wer ist eigentlich unser Stürmer?
Boah. Das ist die Frage.
Ich weiß nicht, wie der Bre heißt, aber es gibt gerade einen Bruderherz, der spielt in der MLS.
Der hat sich empfohlen.
Ja,
und der ist krank. Der hat überragende Stats.
Der hat AIDS. Er ist krank.
Was?
Wirklich? AIDS? Nein. Das ist ein Wortspiel. Ja. Ja. Nee, also, um deine Frage. Kai Havertz war bei der EM. Kai Havertz ist jetzt momentan, der spielt bei Chelsea keine Kack-Saison. Aber er ist irgendwie keine schillernde Figur. So, er ist okay, aber es ist
schon schade. Nein, aber Kai Havertz ist ja auch kein Stürmer. Ich spreche von einem Stürmer.
Neuner, du sprichst von einem Neuner.
Ich spreche von einem Neuner. Irgendeiner, der die Tore macht.
Nach Klose gibt es
ja. Wer ist unser Klose? Wer ist unser Gomez?
Gomez war kacke.
Wer ist unser Kakao?
Ist ja auch die Frage, wenn wir die Formation spielen, in der Klose gut war, dann brauchen wir den Klose. Aber wir können ja auch eine andere
Formation. Die beste Formation.
Wir sind jetzt nicht beim Fußball taktischen. Ich will wissen, wer ist denn jetzt der Neuner
von der Klose?
Timo Werner ist es nicht.
Du wirst einen Namen hören, das wissen wir alle.
Ich will nicht Terrolle hören.
Was? Nee, Terrolle ist...
Nein, Terrolle nicht.
Nee, du bist
aber ja nicht Klasse. Ja, Niklas, also ich glaube, man kann sagen, was man will. Niklas Füllkrug hat einen Formhof.
Ja.
Aber die Frage ist halt, ob er die Leistungen abliefern kann in einem völlig fremden Team.
Ja.
Bitte. Keinen seiner Mitspieler aus Bremen. Das ist also eine Sache, die man nicht unterschätzen darf bei Spielern, die nicht Weltklasse sind. Ja, das ist genauso wie damals Nils Petersen 2018 zur WM mitgenommen wurde als Neuner.
Wurde mitgenommen?
Ja. Petersen!
Ja, aber der wurde nie eingesetzt.
Ah, nee, er wurde nicht mitgenommen.
Doch, der wurde mitgenommen, stattdessen wurde Sandro Wagner zu Hause gelassen.
Genau. Also ich habe immer, aber in der Vorbereitung, aber er wurde zum finalen Turnier nicht mitgenommen.
Das habe ich mal angesprochen, als wir vor zwei oder drei Wochen irgendwo Fußball schauen waren.
Warum der nicht Sandro Wagner da?
Genau. Sandro Wagner.
Jetzt?
Nee, nicht jetzt, aber das ist so der Vergleich. Sandro Wagner konnte kicken, wie ich, als ich 4 war. So, der ist dem Ball hinterher gesprintet, war ein bisschen aggressiv, so, der war kein guter Fußballspieler.
Das heißt, wir können deiner Meinung nach eigentlich sagen, wenn ein gewisser Stürmer des FC Bayern München in deutsche Staatsbürgerschaft hätten, wäre er die perfekte Lösung.
Tschüss, ja.
Hey, der wäre die perfekte Lösung.
Nee, der hat nicht.
Ne? Er ist Kameruner.
Ist er nicht Deutsch-Kameruner? Also er spielt für Kamerun auf jeden Fall.
Er spielt auf jeden Fall für Kamerun.
Ja. Wenn Choupo-Moting Deutscher wäre, würde ich Choupo-Moting mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das ist offensichtlich.
Ja, das ist offensichtlich.
Also ich glaube, angenommen, er wird ja auch jetzt wieder mehr spielen bestimmt, weil er jetzt eine gute Form hat wieder. Ja,
aber das dann wäre eine solide Lösung.
Aber Niklas Füllkrug ist ja auch gerade in einem Formhoch. Also so beide...
Aber warum denn nicht? Es ist ja dieses Jahr die Situation, dass Hansi Flick in dem vorläufigen Kader 50 Spieler nominieren darf. Also mal ehrlich.
Ja, gut.
Ja, dann kannst du den noch mitnehmen, dann nimm ihn mit ins Trainingslager, dann guck, wie funktioniert der. Und dann zählt auch das Argument, völlig fremde Mannschaft, auch nicht mehr so richtig. Weil wenn der da ein, zwei Wochen mit denen trainiert hat, sorry, das Buch vom Profifußballer ist jetzt scheißegal, ob der jetzt von Mitchell Weiser die Bälle serviert kriegt oder von Kimmich. Egal.
Weiß irgendjemand von euch, wann es losgeht mit der Vorbereitung für die WM?
Nee, keine Ahnung, aber das ist jetzt auch nicht das Thema.
Doch, also mal kurz, Kevin Volland. Darf man nicht vergessen, aber ich glaube.
Ist bei Monaco, oder?
Ja. Kein schlechter Kicker.
Nein,
kein Neuner, aber kein klassischer Neuner.
Nein, kein klassischer Neuner. Digga, der hat konstant 15 Tore pro Saison geschossen.
Über welche Position reden wir gerade? Wir reden ja jetzt gerade nicht über Miro Klose, der Stammspieler Neuner ist. Stammspieler Neuner.
Aber darüber willst du ja. Ich dachte, wir reden darüber.
Wir reden eben darüber, es wird irgendwie Havertz, Müller, Werner, Gnabry, Sané, die werden sich das irgendwie aufteilen. Es geht doch darum, es steht 1-1 gegen Saudi-Arabien oder was auch immer. 85. Minute, wen bringst du? Wer schießt jetzt dieses eine gottverdammte Tor? Wer schießt
ja, irgendwie rein irgendwie? Von der Form her und daher, dass er Deutschland-Staatsbürger ist, Niklas Füllkrug.
Jetzt.
0-0 spielen von der Nationalmannschaft bisher, oder?
Und ich sag dir was, auch wieder Choupo-Moting-Syndrom, ich würde Michael Gregoritsch mitnehmen im Moment. Ganz ehrlich.
Nein.
Doch.
Nein, wieso?
Was sind die Stats?
Was ist dein Argument?
Die Stats von Michael Gregoritsch.
Ja, wie viele Tore hat er in der Bundesliga bisher?
Der hat in der Bundesliga, also er hat Pflichtspieltore, 6 oder 7 Pflichtspieltore und 3-4 Vorlagen. Also das war jetzt aber nur so eine Sache. Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat.
Aber wenn wir darüber reden, dann können wir
auch wieder über. Nein, ich wollte nur nochmal sagen. Also jetzt nochmal rein von der Form her. Niklas Füllkrug nochmal hat 8 Tore geschossen, 2 Vorlagen in der Bundesliga. Das ist,
und er
ist in 10 Spielen.
Er ist immerhin der Torschützenkönig der Bundesliga.
Genau.
Auch ein Argument.
Ja, gut, Lewandowski und Haller sind nicht mehr da. Das ist natürlich auch deshalb.
Ja.
Aber ja, gut, aber die zwei, Lewandowski und Haaland, sind Stand jetzt 2 der Top 3 Stürmer weltweit. Die muss man einfach in dem Szenario ausklammern. Also, das ist jetzt halt einfach mal eine realistische.
Aber ich glaube, auf die Frage gibt es wirklich eigentlich keine Antwort, weil Deutschland ihn faktisch nicht hat.
Doch, es gibt die Antwort, Niklas Füllkrug.
Ich bin aber
die Antwort gibt es.
Ist aber Deutschland wird ja nicht so spielen. Deutschland wird nicht mit der klassischen 9 vorne spielen.
Aber es wird die Momente geben.
Letztes Jahr hätte ich Sebastian Polter mitgenommen.
Es wird die Momente geben, wo du irgendwann sagen musst, ich brauche jetzt irgendeinen, der noch ein Tor jetzt hier macht. Wir brauchen jetzt einfach ein Tor. Der Ball muss über die Linie. Ziehe 2014 gegen Algerien.
Also spielt Deutschland nicht und so ist
es kein Rennen.
Aber sollen wir da mal Schürrle eingewechselt? Doch das gleiche Prinzip. Ja. Der kraddelt halt das Ding irgendwie rein.
Muss da.
Ja, nicht. Ich sag ja auch. Ich sag dir doch. Niklas Füllkrug wäre von der Form her richtig. Und wäre richtig. Aber ich sag dir, das Problem ist doch, dass das kein Spieler ist, der jetzt konstant über Jahre hinweg guten Fußball gespielt hat, sondern...
Muss er doch auch nicht. Er muss einfach nur in dem Moment richtig stehen und den Ball reinschieben.
Hat Klose auch nicht getan. Ich liebe Klose, aber Klose hat zwischen der WM 2006 und 2010 bei Bayern keine schöne Figur gemacht. Zwischen 2010 und 2014 war er jetzt auch nicht stark bei Lazio. Er war okay, aber hat nicht durchgehend...
Wobei, bei der Lazio hat er gespielt, aber warum hat er gespielt? Weil er die Spieler kannte, weil das ein festes Team für ihn war. Und Niklas Füllkrug hat noch nie in der Nationalmannschaft gespielt. Ist jetzt halt gut, weil er auch ein Team um sich hat, was er seit 2 Jahren kennt oder länger schon, ne, aber fest. Ne, und so ein Trainer, der ihm vertraut. Klar.
Das ist das einzige Argument, was ich dir lasse. Ja, er kennt die Mannschaft nicht, aber sorry, der ist Profifußballer. Wenn der 2 Wochen mit denen trainiert, dann ist doch völlig scheißegal, von wem der Ball kommt.
Es ist halt ein Argument, was vielleicht gegen ihn sprechen würde. Viel spricht für ihn.
Ja, also Füllkrug, das können wir ja sagen, Füllkrug wird nicht eingewechselt werden, wenn man jetzt einen Ballkünstler braucht oder wenn man wird jetzt nicht von ihm erwarten, dass er irgendwie groß das Spiel an sich reißt. Von dem wird einfach nur erwartet, dass der den Ball über die Linie drückt.
Er muss einfach die Fresse hinhalten. Punkt.
Ja, und warum? Dann ist doch dafür die optimale Lösung. Weil wir wissen, Timo Werner ist es nicht.
Aber deshalb haben wir doch beide ja zugestimmt.
Ja, genau. Also und das ist ja gerade eben das, was ich meine. Und das ist klar, das eine Argument, das lasse ich dir, aber alles andere ist doch offensichtlich.
Fortnite.
Ja,
da können wir jetzt noch weiter drüber reden. Warum ist sich Deutschland eigentlich mittlerweile einig, dass es Timo Werner nicht ist? Ja, weil er ja nicht hinbekommt.
Fortnite.
Warum Fortnite?
Kennst du nicht das Interview von Timo Werner? Weil er so sagt, I play a lot of Fortnite.
Aber das ist wiederum ein, ich weiß nicht, aber ich. Es geht doch auch darum, was wollen wir für eine Mannschaft haben? Was will Flick für eine Mannschaft haben? Also Flick ist ja ein Menschen. Fänger, Menschenfreund, so.
Menschenfreund.
Der kann mit Menschen.
Und ich glaube, er könnte mit einem Charakter wie Niklas Füllkrug sehr gut.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Eben, ja. Ich glaube, dass wenn jemand ein Team formen kann, was erfolgreich sein soll bei so einer WM, wie immer auch sie sein mag, ist es Hansi.
Und dann verlieren wir gegen Ungarn.
Ja, Ungarn
ist nicht dabei.
Ungarn ist nicht dabei.
Ungarn ist nicht dabei.
Nee, aber trotzdem haben wir gegen Ungarn verloren. In der sagenumwobenen Nations League.
Das wird nicht gewonnen. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ich sag dir, woran das liegt, dass die da immer so scheiße sind. Die haben keinen Bock.
Kann irgendjemand mal vielleicht kurz nachschauen, wann die Vorbereitung anfängt? Denn es hängt auch ein bisschen davon ab. Wenn Füllkrug die nächsten 2 Spiele kacke spielt, ist er nicht dabei. Wenn der nächste
Spiel. Du meinst, wann die Kader-Nominierung ist?
Ja, genau. Und wann die mitgenommen werden aufs Trainingscamp.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn dann nachher jetzt 1-2 Spiele ausschlaggebend sind, dann sorry, dann ist die Entscheidung aber auch nicht professionell.
Aber
vielleicht deswegen.
10. November. Also in 3 Wochen.
Okay, dann fällt das ein bisschen weg, dieses Argument, weil am 18. November geht's, am 20. November geht's los.
Ja, also es ist wirklich eine Frage halt, ich meine, der Hansi Flick und sein Trainerteam, die sind ja nicht blöd. Die wissen ganz genau, wir haben ein Stürmerproblem. Ja. Ganz aber Deutschland
jetzt,
weiß es.
Aber jetzt mal
und ganz jetzt haben sie einen Kandidaten wie Niklas Füllkrug, der gut spielt, Form hoch hat und ich weiß nicht, menschlich vielleicht ein Risiko ist, aber
ja. Nee, ich denke gerade so, die Lösung bei Oliver.
Den erkennt man fast gar nicht mehr.
Ich sag dir was, Sebastian
Polter. Ich möchte nur absagen.
Sebastian Polter.
Der von Schalke?
Ja.
Hä? Der spielt nicht mehr bei Schalke.
Vor einem Jahr wäre er geil
gewesen. Ach, hör doch auf.
Doch, der war bei Bochum übel geil.
Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein.
Der wäre genau der Stürmer gewesen, den du willst. Der reinkommt und dann den Ball über die Linie drückt.
Ja, warum machst du das bei Schalke nicht?
Ja, weil er ist, wie gesagt, formtief, was ich, aber der war vor einem Jahr so ein Spieler.
Naja. Also, Niklas Füllkrug oder dieser MLS-Brudi?
Dieser MLS-Brudi. Ich würde abschließend das Ganze.
Da kann ich nichts so sagen, weiß ich nichts.
Ich kenne den Namen
nicht. Der Typ hat irgendwas auf Instagram. Irgendwas gepostet von wegen, ja, ich stehe bereit, ich spiele in der MLS, ich schieße jedes Jahr meine 20 Tore, ich gebe meine 15 Assists. Ja, und wenn du Jugend oder wenn der
andere. Das ist halt auch so. Oh, ja, das ist halt dritte, vierte Liga.
Kennt ihr ihn ja?
Nichts ja
unten. Ganz ehrlich, die Verteidiger von Saudi-Arabien sind Regionalliga. Hauptsache, drückt den Ball gegen die über die Liga.
Ja, das ist Assist, Bro.
Aber du weißt natürlich, auch auf der anderen Seite ist es Deutschlands Spielziel.
Ja. Kennt ihr noch Gignac, der Franzose? Der spielt seit Jahren bei.
Gignac.
Der spielt seit Jahren in Mexiko und war 2018 bei der WM dabei.
Ja,
und spielt geilen Fußball. Und es kritisiert niemand.
Die hatten aber auch 2018 bei der WM Giroud dabei.
Giroud, underrated as fuck.
Nee, da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Abschließend können wir doch sagen, wir hatten bei der WM 2014. Gesichter wie Julian Draxler und Kevin Großkreuz auf der Bank sitzen, dann können wir auch bei der WM 2022 den besten deutschen Torschützen der Bundesliga mitnehmen.
Ja, bin ich dafür.
Ganz einfach.
Aber das hat ja niemand diskutiert, das hat ja niemand Nein gesagt.
Na, wir waren uns nicht sehr einig.
Ja, das stimmt schon.
Sonst also, hätten wir ja nicht die letzten 15 Minuten ja, darüber diskutiert.
Bei der WM 2014 waren ja keine so Legends dabei. Erik Durm ist Weltmeister. Ja, ja. Das dürfen wir nicht vergessen.
Das ist wirklich cool. Ne?
Ja.
Und Robert Weidenfeller. Ganz kurz, Robert Weidenfeller.
Und Ron-Robert Zieler.
Genau.
Ja, aber Ron-Robert Zieler finde ich nicht so
man krass. Man denkt, Ter Stegen und Trapp wären irgendwie schon immer hintereinander gewesen.
Ich finde Weidenfeller eigentlich funny, weil der war wirklich zu der Zeit, der war ein bisschen random.
We have played a very good season.
Nee, so, Weidenfeller war doch 11 und 12 mit der Dortmund Meister.
Ja, der war schon gut, aber ja. Man würde also man kann kurz Weidenfeller hat man ein bisschen vergessen auch.
Ja, den würde ich so ein bisschen in die Kategorie Tim Wiese und Timo Hildebrand stecken.
Boah, Timo Hildebrand war 2006, 2007 einer der besten Torhüter.
Immer noch Rekord, die meisten Minuten
und Tore. Ja.
Okay, hast
immer
du
noch was? Nicht mehr gebrochen. Nicht gebrochen von Neuer, das ist mir nicht so sicher. Naja. Also wenn da keiner mehr was dazu sagen wollte, dann hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen Niklas Füllkrug einfach mit, Hansi. Hört einfach mal auf uns.
Also, repostet das. Mama, Papa, repostet das bitte.
Wir können uns weiter im Bereich der Nationalmannschaft bewegen oder wir gehen in den Bereich internationalen Football.
Internationalen
Fußball, nicht Football. Wer ist denn eigentlich der beste deutsche Spieler im Ausland?
Ever oder momentan?
Sowohl als auch.
Ever ist complicated.
Ja, ever ist wirklich complicated. Wir nehmen ab, wo wir denken konnten.
Okay. Ja, ich denke so, früher kannst du Klinsmann sagen, der war absolut Legende, da wo er war. So Tottenham, Inter Mailand, Lothar Matthäus war André Breme.
Lothar.
So, die haben anscheinend eine Ära geprägt, aber das wissen wir ja nicht. Seitdem ich denken kann. Seitdem ich denken kann, entweder.
Jürgen Klinsmann hat auch hier in Berlin eine Ära geprägt.
80 Tage oder so.
Ja, kein Mehrwert, aber hat er schon Mehrwert gezeigt.
Entweder Toni Kroos oder Mesut Özil.
Jetzt, momentan.
Nee, seitdem ich denken kann.
Ach, jetzt dachte ich gerade schon.
Seitdem ich denken kann, entweder Toni Kroos oder Mesut Özil.
Also jetzt mal wirklich Basic Knowledge. Toni Kroos ist der erfolgreichste aller Zeiten. Einfach von den Trophäen, die er gewonnen hat. So, das ist, glaube ich, da sind wir uns einig. Aber die Frage ist halt, ob er welchen Impact dann so welche Sachen
hat. Mega, der ist
herrlich. Ich glaube, der hat einen riesen Impact.
Das ist halt eine Frage, die wir jetzt nicht wissen, aber rein formell ist es der erfolgreichste deutsche Spieler.
Ja,
glaube ich, das ist ja klar.
Ja,
aber also im Ausland.
Ja.
Aber er ist natürlich jetzt nicht jemand, der den Glanz eines Mesut Özil in Madrid versprüht hat,
Das ist ja eigentlich genau als, das, glaube ich, was die Madrileen daran mögen.
Ja, ja, aber ich will ihn gar nicht erklären, sondern nur einfach, wir als Deutsche sehen jemanden im Ausland.
Das stimmt.
Und schauen halt wieder.
Bei Toni Kroos ist ja immer, dass viele Menschen seinen Fußball nicht verstehen, darunter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Die haben ja den Fußball nicht verstanden.
Ja, das ist jetzt wirklich ein breitgetretener Schuh.
Ja, aber wie gesagt, du hast gefragt, wer sind die erfolgreichsten oder besten?
Die Besten, unserer Meinung nach.
Ja, Toni Kroos oder Mesut Özil. Marc-André ter Stegen bei Barcelona auch geil, Triple gewonnen. Und
den hätte ich jetzt nämlich noch ein Spiel
geworfen. Seit Jahren bei denen krass, aber Mesut Özil.
Wenn es einen Manuel Neuer nicht gegeben hätte, dann wäre Marc-André ter Stegen viele Jahre Welttorhüter geworden.
Na.
Doch.
Nope.
Ganz sicher.
Never.
Ganz sicher.
Nein.
Ganz sicher.
Ja, maybe. Nee, auf keinen Fall. Er ist gut. Er hat eine überragende Saison, zum Beispiel 2015. Aber Welttorhüter wäre nie geworden.
Wieso nicht?
Er wurde nicht mal Welttorhüter in der Saison, wo die das Triple geholt haben.
Weil es halt einen Manuel Neuer gibt.
Nee, aber 2015 wurde es gewonnen.
Wir reden später darüber, über so Auszeichnungen wie Welttorhüter und ähnliches.
Meiner Meinung nach entweder Toni Kroos, weil er so erfolgreich ist, oder Mesut Özil, weil er halt wirklich von Arsenal-Fans gehuldigt wird teilweise.
Ja, weil er den gewissen Glanz
hat. Genau, der hat so geil.
Lieblingsvorlagengeber von Ronaldo und bester Freund von Sergio Ramos. Das ist halt so irgendwie, ich weiß nicht.
Bester Vorlagengeber in der Liga, in der Premier League, in WM, EM, Champions League.
Aber er hat nie Champions League gewonnen.
Nie gewonnen, aber ich denke so, Der hat auf jeden Fall eine Ära geprägt. Und
aber stand er sich am Ende des Tages selbst im Weg?
Komplett. Ein absoluter Jarak. Ja. Was denkt ihr denn? So, ich habe Toni Kroos und Mesut Özil.
Ja, was soll ich sagen? Also, ja, Michael Ballack gehört vielleicht auch noch dazu, was Glanz
muss man,
angeht.
Muss man mit einem... nicht ein Kevin Prince Boateng gewesen wäre.
Ich glaube, es geht ja auch irgendwie so, ich finde jetzt, bei dem Thema geht es ja auch darum, wie nehmen uns die Leute außerhalb wahr. Und bei Toni Kroos ist es halt, ich würde sagen, nicht der Glanz, und das ist ja gerade sein Ding, weil er so bodenständig ist, weil er so beliebt ist auch, ne? Das ist auch sein Ding. Das ist jemand, der sich nicht selber im Weg stehen würde, wie ja. Mesut
Özil, sondern auch die Deutschen versprühen ja auch keinen Glanz. Also Deutschland ist jetzt auch nicht dafür berühmt, Glanz zu versprühen. Ja,
aber er ist vielleicht nicht so eine große Legende, trotz allem wie Ronaldo bei Real Madrid.
Ja, das kann er ja auch nicht mehr.
Mir geht es jetzt nur per se darum, weil Toni Kroos eben nicht der ist, sondern es ist,
also ich verstehe schon,
was irgendwie Toni Kroos, und er ist so bodenständig und zuverlässig und perfekt, und er hat alles gewonnen, genau, und trotz allem ist er irgendwie nicht, er hat keine eigene, also klar, das ist auch gut, das ist alles zu seinem Vorteil, aber er hat keine eigene Marke, er hat keinen eigenen Fernsehsender, oder er ist nicht eben so ein Cristiano Ronaldo.
Er hat die Toni Kroos Academy.
Ja, aber das ist doch alles irgendwie so korrekt deutsch.
Ja, genau. Ich denke, das ist halt so ein Ding. So, Toni Kroos ist auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwelche geile Hackentricks macht oder irgendwelche, keine Ahnung, so Fallrückzieher. Er spielt einfach perfekten Fußball.
Also ich bin da eurer Meinung, Toni Kroos hätte ich auf jeden Fall eingeloggt in jedem Bereich, auch wenn der Punkt Michael Ballack nicht schlecht ist, den du damit eingebracht hast, den muss man
berücksichtigen. Also das hätte ich mir denken können, auf jeden Fall. Ich denke, so hätte
alles, was davor passiert ist, können wir überhaupt nicht beantworten, weil wir es nie gesehen haben.
Ja, das gilt generell für den ganzen
Bereich. Also ich kann noch ein bisschen, wer kommt denn, wir haben jetzt zu wenig, finde ich auch.
Marco Marin.
Ist auch geil, wie du einfach random irgendwelche Namen reinrufst. So, also irgendwie, da kann man auch Jaroslav Dropny nehmen. Manchmal. Ja, auch einer meiner Lieblingsdorhüter eigentlich der Bundesliga.
Alter, Marco Marin.
Junge, der deutsche Messi, was wollt ihr?
Ja, der war vorm Hoch, hatte der damals 2010. Der kam gegen Serbien rein und dann nie wieder gespielt. Nie wieder.
Piotr Trochowski war auch da.
Eins nur gegen Serbien. Ja, Piotr Trochowski. Aber ich würde sagen, Piotr Trochowski hat eine längere Phase in der Bundesliga.
Der hat bei Sevilla gespielt.
Ja, und der war bei HSV schon stark. Ja, die damals 2008, 2009 hat er auf den fünften Platz geschossen. Ja, und hat noch ein Rückwärtssalto gemacht.
Der kommt vom Thema weg. Er gehört nicht in die Kategorie einer der besten Spieler, deutschen Spieler im Ausland, aber gehört in die Kategorie erwähnenswert. Sami Khedira.
Thilo Kehrer.
Sami Khedira. Thilo Strafraumkehrer.
Stimmt, ich hatte dann Sami Khedira total vergessen.
Sami Khedira, muss man auf dem Schirm haben. Sehr solide bei Juventus vor allem.
Ja,
bei Real. Der war halt immer nicht beliebt bei den Fans, weil er halt so gespielt hat, wie er gespielt hat.
Was heißt nicht beliebt?
Ja, der war ja immer, ich würde sagen, Khedira ist so der langweiligste Fußballer, den ich kenne. Aber nicht der schlechteste. Der langweiligste.
Dann hast du schon mal zweite Liga geschaut.
Ja, aber Sammy, also ihr könnt mir doch jetzt kein Tor von Sami Khedira nennen.
Doch, Bro. 2-2 gegen Bayern in der ersten Saison, wo ich Bayern-Fan war, 2006, 2007, hat Sami Khedira Volley-Schuss in den Winkel
gebaut. Ja, aber danach ist danach nur was passiert.
Ja, er hat das 3-2 gegen Uruguay geschossen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist das Einzige, was mir noch spontan jetzt einfällt, und dann noch bei so einem 2-2 gegen Bayern. Aber es ist kein Spieler, der in Erinnerung bleibt.
Ja, das stimmt. Ich hatte ihn
vergessen. Er ist ein super netter Kerl.
Er ist Weltmeister.
Ja, eben. Deshalb habe ich es aber gesagt.
Und Alter. Er ist auch noch Champions League-Sieger.
Und
2014 geworden.
Was man ihm ganz groß anrechnen muss, er hatte die Größe, beim WM-Finale 2014 davor zum Trainer zu sagen.
Nein, also menschlich und alles.
Ich bin nicht 100% fit, ich ziehe zurück, und dann kam Chris Kramer und die Geschichte ist bekannt. Aber ein Name, den man in der Reihe nicht vergessen darf.
Genau, er ist
nicht ganz oben.
Steht im Schatten von Özil und groß natürlich jetzt.
Ja.
Aber zähl mir noch ein paar mehr auf. Also wir werden wohl ein paar.
Ich überlege gerade schon die ganze Zeit.
Also wir haben jetzt Tess Degen, wir haben Toni Kroos, wir haben Mesut Özil, wir haben Sami Khedira.
Gosens.
Ich wollte es gerade sagen. Gosens.
Ja, aber nein.
Robin Gosens.
Zu kurz.
Ich weiß nicht.
Aber hätte die Möglichkeit, wenn er nicht jetzt noch bald nach Deutschland wechselt, wenn er bleibt für noch ein paar Jahre, dann.
Ist er bei Inter verkauft oder ausgeliehen? Ich glaube, er ist 18 Monate ausgeliehen.
Mittlerweile ist er gekauft, soweit ich weiß.
Okay, Robin Gosens
ist ein Berliner. Er hatte irgendwie so eine ganz verrückte Kaufklausel drin, dass ab einer bestimmten Anzahl von Spielen oder irgendwie sowas zieht dann die Kaufpflicht oder irgendwie so.
Ja, da wird in der Liste nichts verloren.
Nein, aber erstaunlich, dass wir jetzt auch so wenig zusammenkriegen aus dem Stegreif.
Hey, ich überlege gerade so, die Weltmeister von 2014.
Miro Klose.
Bei Lazio sehr beliebt.
Der hat halt natürlich immer dieses Standing auf der ganzen Welt, so fairer Spieler, toller Sportsmann, so. Das wird halt so der Sportsmann schlechthin. So. Ja. Grüne, auch, was hat er bekommen? Grüne Karte.
Aber auch eher bekannt für seine Zeit in der Bundesliga, weniger für seine Zeit im Ausland.
Der Verein bekannt für seine Nationalmannschaft.
Vor allem.
Ja, ja, aber ich meine jetzt auf Club-Ebene.
So, ja, sein Tor-Rekord ist
in den Clubs. Hat er überhaupt was gewonnen in Lazio? Ich glaube nicht mal was gewonnen. Er hat den Pokal, glaube ich.
Copa. Ich dachte, dass die Copa gewonnen haben. Ja, aber er wurde also in Lazio auf jeden Fall beliebt. Fall. Aber es ist echt crazy, wie wenig uns einfallen.
In Spanien rennt nichts anderes rum, außer Toni Kroos.
Erfolgreich nicht, nee. Erfolgreich.
Rüdiger ist auf einem guten Weg.
Ja.
Champions League-Sieger mit Chelsea.
Ja, stimmt auch. Rüdiger auch sehr früh eben schon ins Ausland gegangen und daher nicht mehr so auf dem Schirm gewesen.
Das war ein spannender Schritt von VfB zu Rom, muss man auf jeden Fall sagen.
Und bei Rom geil gekickt.
Einer der wenigen deutschen Spieler hat auch eine
Serie. Und er war quasi schon abgeschrieben bei Chelsea. Bis Tuchel kam.
Bis Tuchel kam, ja.
Das war krass.
Aber und die Karriere ging durch die Decke.
Was Tuchel mit der Mannschaft gemacht hat, da 2021.
So, das
2021. Ja, aber das Spiel, also das
nee, was war's?
Also das ist jetzt zwar kein Thema, aber das gewonnene
2021.
Das gewonnene Champions League-Finale von Chelsea ist auch der größte Witz aller Zeiten. So, wir reden gerade nicht darüber, aber das Spiel ist einfach kacke. City hat keine Eier. City hat das Spiel 3-0
gewonnen. Aber dann ist der viel größere Witz, ist dann noch das, was wir zusammen in München dieses Jahr geschaut haben im Sommer. Liverpool gegen Real Madrid. Es war ein Spiel auf ein Tor und Real Madrid gewinnt irgendwie das Spiel.
Ja.
Also die das war, wenn man das sagt, noch der viel größere Witz eigentlich. Deshalb.
Ja. Aber nee, um auf die Frage zurückzukommen, so einfach groß.
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 Es ist aber auch, es gibt keinen anderen Spieler in unserer
ja, also eben, man muss dann wieder ein bisschen mehr zurückgehen, diese Zeit, Klinsmann da in Italien, das war schon...
Klinsmann sowohl in Italien, wie auch in England, bei Tottenham.
Und ich finde immer ganz ehrlich, Rudi Völler hat mit Olympique Marseille 92 die Champions League gewonnen. Darf man nicht vergessen.
Ja, das ist nicht das Thema,
aber man muss weit zurückgehen. Ja.
Franz Beckenbauer hat bei Cosmos gekickt. So.
Aber zusammen mit Billy.
Lothar war auch irgendwo da.
Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es vom... Der hat eigentlich doch, Lothar hat auch was.
Lothar hat was?
Ist es wahrscheinlich sogar Lothar Matthäus, weil der hat als einziger den Ballon d'Or gewonnen.
Stimmt, Lothar Matthäus hat bei...
Also im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich Lothar Matthäus
sein. Für unsere Generation gesprochen kann man auf jeden Fall sagen, gibt es keinen Spieler, der im Ausland so präsent und so erfolgreich war wie Toni Kroos. Und deshalb geht der Award ganz eindeutig an Toni Kroos.
Hätte Özil vielleicht die Champions League gewonnen, wäre Özil auf jeden Fall noch dabei.
Ja.
Ja, aber
war halt nicht doch, viermal. Ne?
Nee, aber ein geiler Kicker, so den lieben die Ausland-Fans.
So, wir haben jetzt den Award für den unserer Meinung nach besten deutschen Spiel im Ausland vergeben und Award ist ein gutes Stichwort. Letzten Montag, vergangenen Montag, war die Wahl des Ballon d'Or. Gewonnen hat Karim Benzema. Haben wir dazu Gedanken?
Ich hab's euch in der Sprachnachricht heute schon geschickt. Diese Ballon d'Or-Auszeichnung wird jedes Mal lächerlicher.
Also, das war nämlich eben genau das, worauf ich jetzt abzielen wollte. Machen wir zu viel aus diesen Auszeichnungen? Weil am Ende des Tages regt man sich jedes Jahr über die Ranglisten
auf. Ich würde sagen, ich habe mich bis 2018 nicht aufgeregt. Weil
Messi und Ronaldo.
Ja, also die haben schon dominiert.
Und dann kam Modric.
Das war Gülle. So, das war das erste Jahr, was absolut Shit war.
Würde ich gar nicht sagen.
Doch, Bullshit. Junge, Modric war in der WM nicht der entscheidende Schlüsselspieler von Kroatien. Punkt. Rakitic.
Wer war
besser. Rakitic.
Aber wie hat das Tor gegen Argentinien zum Beispiel gemacht?
Das war das 2-0.
Das war vielleicht nicht ein wichtiges Tor, aber es war ein Tor.
Hat der
Rakitic ein Tor gemacht? Hat Rakitic?
Ja, das 3-0. Und Modric hat gegen Dänemark den Elfmeter verschossen. So, ich finde, Modric war einfach crazy geiles Marketing von Real Madrid. Und ich glaube, da kommen wir auch noch zu, wie stark eigentlich Barcelona und Real Madrid bei diesen Trophäen und Awards-Vergaben immer vertreten sind.
Das ist aber auch ein generelles Phänomen wie La Liga. Also La Liga ist interessant. Es ist ja wirklich immer interessant. Das meiste Geld gibt ja Premier League aus und die meisten Trophäen holt La Liga.
Ja, aber Real Madrid
ist international natürlich.
Aber ich finde, Real Madrid hat auch so ein alleiniges Standing für Real Madrid, was Champions League angeht, irgendwie.
Ja, aber jetzt schauen wir mal, ich sag mal sogar zur Verteidigung von La Liga, wenn wir jetzt die internationalen Pokale der letzten 10 Jahre anschauen, da gehen die meisten, 80% der Pokale an Vereine wie Sevilla, wie der Real jetzt letztes Jahr Europa League, natürlich Real Madrid, Barcelona, das ist immens. Ja, Champions League von spanischen Vereinen, 2011, also jetzt nur die letzten 10 Jahre, ne? 2011, 2015, 2016, 17, 18, 14 und 22. Das ist schon enorm. Und natürlich muss man das ja auch irgendwo dann sehen.
Ja.
Klar, es ist auch einfach, es war halt auch lange Zeit, jetzt die Premier League kommt, die attraktivste Liga mit Ronaldo Messi und so, da hat die Welt halt hingeschaut.
Aber nee, nur um nochmal auf dieses Ding zurückzukommen von Ballon d'Or, ich denke, dieses Jahr haben sie die Entscheidung korrekt getroffen. So, wenn du die ganze Saison anschaust.
Die Entscheidung des Ballon d'Or haben sie korrekt getroffen. Genau, ja. So, Benzema wir sind noch nicht bei dem Golden Boy Award oder.
Copa.
Ja, nee,
das ist Golden Boy hat übrigens auch Gabi
gewonnen. Genau, das war heute. Golden Boy war heute. Hat auch Gabi geholt.
Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja. Warum?
Es kommt drauf an. So,
wir haben auch schon drüber gesprochen.
Die Favorites, um diese Awards zu holen, waren Bellingham und Musiala. Kamavinga als Platz 2 finde ich eigentlich auch umfangen.
Also, sorry, ich hatte diesen Xavi nicht mal auf dem Schirm.
Gavi.
Ja. Gavi.
Ja.
Sorry, falls du uns zuhörst, ich hatte dich nicht auf dem Schirm. So, also.
Der hört uns safe zu.
Brudi. Du standest wohl im Schatten von Bellingham und Musiala.
Ja.
Das hat mich. Brian hat vorhin in unsere WhatsApp-Gruppe Stats geschickt, wo keine Ahnung wie viele Kategorien verglichen wurden. Und Bellingham hat wirklich mit Abstand in der Mehrzahl der Kategorien die Stats angeführt.
Ja.
Dann kann mir doch keiner mehr. Gavi hat noch nicht mal einen Titel gewonnen.
Ja. Nee, es ist schon crazy, dass er geholt hat. Wieso er den geholt hat, kann ich ja nicht sagen.
Also ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen. Nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich, das haben wir irgendwie auch schon im Vorgespräch immer gehabt, wie wird der Award verliehen, zu welchen Faktoren, ne, was sind die Gründe? Und ich glaube, wir müssen weggehen von diesen klassischen Statistiken, deshalb, er wird nicht deswegen verliehen. Der goldene Schuh wird wegen einer Statistik verliehen, ne, oder auch die Torschützenkönig.
Ja.
Das sind klare Statistiken, oder auch im letztlichen Moment der Meistertitel. Das ist eine klare Statistik am Ende und die beste Statistik, die gewinnt. Und, aber diese Nominierten, das sind ja Journalisten, die auszeichnen. Ich glaube, da geht es nicht nur um Statistiken, sondern allein um dieses Gefühl, was ein Spieler letztlich den der Welt oder den Zuschauern eben gibt. Und das war halt auch bei Ronaldo Messi halt immer dieser Glanz, dieser Glamour-Faktor, der halt mitgespielt hat. Da konnte niemand mithalten.
Ich denke aber, wenn du es jetzt ansprichst, so nicht nur der Glamour, den der Spieler auf die Welt des Fußballs hat, sondern ich denke, es sollte auch wichtig sein, wenn man irgendwie so einen Award ausgibt, welchen Impact der Spieler in der Mannschaft hat. Und ich denke, Gavi hatte auf gar keinen Fall einen so großen Impact in Barcelona wie Bellingham oder Musiala bei Bayern bzw. bei Dortmund.
Bellingham ist zweiter oder dritter Kapitän bei Dortmund. Ja. Also das ist eine Leaderfigur.
Die Frage ist eigentlich, warum Bellingham da überhaupt noch eigentlich dabei ist, weil der schon so krass ist.
Er ist noch 19,
aber der spielt seit 3 Saisons durch.
Ja, aber ist halt noch jung. Ist
eigentlich fast falsch.
Nicht falsch, es ist genau richtig. Das ist für
es ist nicht falsch.
Der Award wird ja nach der Altersklasse vergeben, deshalb. Ich verstehe nur nicht, wie man darauf kommt. Ich verstehe, wenn du sagst, es geht nicht nach Stats. Das sehe ich
nicht. Nicht nur, würde ich sagen.
Erster Fehler, warum nicht? So, verstehe ich nicht.
Aber welche Stats nimmst du dann? Torschützen?
Genau.
Du hast hier eine Liste vor dir liegen.
Ganz kurz, es könnte ja auch sein, dass irgendein Abwehrspieler unfassbar geil spielt, aber halt schießt kein Tor, keine Vorlagen. Ja.
Ja, aber Abwehrspieler kriegen ja so oder so einen Ballon d'Or nicht, sorry.
Ja, das ist auch Gülle.
Ja, also das
war Cannavaro letztes Mal 2006.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. So.
Ja, aber wir sind uns einig, so, dass diese Vergabe von diesem Copa und Golden Boy.
Nein, ich will da noch drüber reden, weil ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht mehr.
Ja, aber wie denn auch? Das machen ja Journalisten nach.
Ja, und dann verstehe ich eigentlich auch nicht, warum macht die Welt so einen Riesenhype um diese Vergabe eines Awards von Journalisten und Journalistinnen. Das verstehe ich nicht.
Ich glaube,
das sind eh nur Bres.
Das ist institutionalisiert. Das ist ja wie, ich meine, dieses Golden Ballon d'Or ist ja von der Sportzeitschrift. Das hat jemand irgendwann mal erfunden. Es wird ein Ding draus. So, ich meine, die Oscars, warum sind die Oscars der wichtigste Filmpreis?
Nein, das argumentiert nicht, weil die FIFA...
Da weiß ich schon einiges dazu, bei den Oscars, das ist was anderes. Aber ich denke, es war eigentlich ganz gut so zwischen 2009 und 2008 oder 2008 und 2018 haben ja FIFA und France Football zusammen dieses Ding verliehen.
Eben, und jetzt macht FIFA sein eigenes Ding mit diesem The Best,
The Best,
wie auch immer das heißt.
Ja, genau. So. Und bei The Best, das ist ja das Ding, bei The Best sind ja die Kapitäne und die Trainer von den jeweiligen Nationalmannschaften, die wählen.
Ja, und das macht doch viel mehr Sinn.
Genau, France Football ist eigentlich in meinen Augen kein wichtiger Award mehr.
Nein, Bullshit. Und das ist ja genau das, was ich eben gerade eben sage. Das verstehe ich nicht, warum machen wir dann einen Riesenhype aus diesem blöden Award, wenn der überhaupt...
Nee, wir jetzt schon drüber reden.
Nee, weil er schon immer da war. So, die Leute vergleichen ja so diese geschichtlichen Spiele.
Okay, Leute, davon. Alle aufgepasst. Hey, ihr zwei, hört ihr zu. Ja, genau. Wir ignorieren jetzt den Ballon d'Or.
Ja.
Das wird nicht mehr angeschaut. Mama, Papa, Fernseher aus.
Genau, aber wie gesagt, so, die werden halt damit verglichen. Es ist eigentlich so, der Ballon d'Or, ich weiß nicht bis zu welchem Jahr, konnte ja nur an europäische Spieler verliehen werden. Deswegen hat Pelé nie gewonnen.
Stimmt, das war das.
Ja, das war ja,
also ich glaube einfach auch, wenn man den Ballon d'Or sieht und das in der Hand, das ist einfach so ein Gefühl. Und ja, sagt, das wieder auch, ich würd, also ich würde sagen, ich vergleiche es mal beim
Oscar. Ja, so ein bisschen. Aber bei,
es geht doch, wir wissen doch ganz genau, es gibt in keiner Welt der Menschen Objektivität.
Ja, das stimmt.
Wo ist also, Objektivität? Wo gewinnt Objektivität? Bei der Torschützenkrone.
Ich glaube, dieses Jahr wurde gebannt, aber so der Journalist aus Bangladesch, der die letzten 6-7 Jahre immer unfassbar wild seine Stimmen abgeben. So, bei dem war der beste Spieler 2017 irgendwie Harry Kane. Zweiter war Eric Dyer, also so
im Sinne. Dritter war Oliver Nöhl.
Ich verstehe deine Frage schon, warum schenken wir diesem Award noch so viel Aufmerksamkeit?
Ja, eben, das ist einfach Quark.
Weil es Institutionen
ist. Es ist halt da.
Ja, super. Wir wissen doch, irgendwann müssen wir doch auch einfach mal sagen, jetzt ist doch scheiße hier.
Ja.
Ist jetzt auch mal genug. Dann gucken wir einfach diesen The Best an. Das gewinnen Spieler wie Lewandowski letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja. Völlig zu Recht. Und es macht einfach alles andere keinen Sinn.
Ja, aber vielleicht wird sich das auch ändern, wenn Ronaldo und Messi nicht mehr die Sachen
gewinnen. Sie sind ja nicht mehr da, die waren ja gar nicht relevant dieses Jahr.
Ja, aber ist es doch, also wir reden jetzt drüber, aber ehrlich gesagt wissen doch alle, dass Musiala und Bellingham besser sind als Gavi. Alle wissen es.
Ja, ja.
Alle
auch,
wissen
es. Auch Gavi. Ja,
und
auch
das Gavi. Weiß Gavi selber wahrscheinlich.
Ja, und, aber Gavi hat am Ende des Tages diese Kackstatue.
Ja, aber letztlich, was diese Copa, die ist scheißegal, Golden Boy scheißegal. Letztlich zählt am Ende des Tages, zählt, welche Trophäen du wirklich hast. Und das ist ja eigentlich am Ende des Tages... Das sage ich auch gut.
Ich meine, du kannst dir beim Golden Boy auch so ein bisschen die Geschichte anschauen, wie erfolgreich die Spieler denn waren, die den geholt haben.
Wer war denn überhaupt letztes
Jahr? Van der Vaart war der Erste.
Wer war letztes Jahr Golden Boy?
Gavi. Pedri. Der neben Gavi in der Sechser spielt bei Barca.
Also den auch niemand auf dem Schirm
hat. Aber das Jahr davor hat Haaland gewonnen.
Genau, das Jahr davor Haaland, aber ganz kurz, Pedri hat schon geil gespielt. Pedri hat 2021 irgendwie die meisten Spieler von allen Spielern gemacht, denn der hat bei den Olympischen Spielen gespielt, bei der Europameisterschaft, bei Barca ist er in die erste Mannschaft gekommen. Also Pedri hat man schon verstanden. Aber Gavi ist, wie wenn ich gewonnen hätte.
Ja, ich würde jetzt den Spieler, also ich meine, die Stats, die er hat.
Ihr Franzosen, es gibt halt mal her diesen Golden Boy hier.
Ja. Ich meine, also es ist wirklich halt nur verwunderlich, dass es halt.
Ich hätte dir die Frage gestellt, ob es eine Konspiration gegen deutsche Mannschaften gibt.
Nein, ich sag dir wieso. Ich glaube, meine These ist, und das ist auch wieder das Argument, was halt bei Fußball immer zählt: Glanz und Glamour.
Ach, jetzt hör doch mal auf mit diesem
Kacken. Nein, Glanz ist es aber so.
Er ist doch kein Glanz und Glamour. So, Musiala und Bellingham sind doch um einiges mehr Glanz und Glamour als irgendein
Gavi. Ja, aber schau dir doch mal die Zuschauerzahlen an von den Spielen, vom Klassiker, von Schalke, Dortmund und so. Und dann vergleich das mal mit den Premier League-Spielen und mit den La Liga-Spielen.
Deutlich höher in der Bundesliga.
In der Bundesliga, aber international
noch. Ja, das ist das Ding.
Doch, ganz sicher. Kann ich dir Statistiken liefern?
Ja, aber ganz kurz, wenn El Clasico ist, dann ist El Clasico und jeden juckt's. Und wenn Bayern gegen Dortmund spielt, dann juckt's schon
viele, aber nicht so viele. Ich denke, so ein Barcelona aus Osasuna schauen sich weniger Leute an, als Schalke Bayern das schauen.
Es gibt einen Verein für Integrität und Nachhaltigkeit im Fußball e.V., den FC Fairplay, den unter anderem unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gegründet hat. Die liefern immer sehr interessante Statistiken im Bereich des Fußballs. Und ich kann euch hier mal sagen, dass zum Beispiel am Spieltag um den 15. September rum die Bundesliga im Zuschauerschnitt mit Abstand die höchste Einschaltquote hatte.
In Deutschland?
Nein, international.
Was?
Ja.
Maschallah, Alter.
Okay, dann...
Fun Fact, Premier League wurde abgesagt, weil kein Spieltag war.
Aber als die Queen abgekratzt ist.
Ja, ich glaube, das war da.
Ja, da die Queen ins Gras gegangen.
Ah, das war...
Ja, aber das zählt nicht und das Argument mit La Liga lasse ich nicht gelten, weil als nämlich die Queen wieder da war, war die Bundesliga trotzdem vor La Liga.
Ja, okay, aber dann vergleich doch jetzt mal, also auch blöd, es ist, man kann streiten darüber, aber vergleich mal die Instagram-Follower. Gavi hat 6,8 Millionen Follower, Bellingham hat 2,6.
Das lass ich.
Aber das ist doch.
Ja,
aber es geht doch hier um Journalisten und ich sag dir was. Wie nehmen Journalisten die Sportwelt wahr?
Stopp!
Lass mich doch mal ausreden.
Nein, wir reden hier über Fußball.
Ja, aber es geht doch darum, zu erklären, warum hat er gewonnen. Und meine These ist, wenn wir jetzt über einen Preis reden, der von Journalisten vergeben wird, wie schauen die, wie nehmen die Fußball wahr? Pass auf.
Ja, ich über weiß, was du
Medien,
sagen willst.
Über natürlich. Fernseher, über vor allem mittlerweile über Social Media. Und da sind die deutschen Vereine nicht so präsent.
Das lasse ich dir von mir aus, dann lasse ich dir das. Aber dann ist der Award erst recht scheiße, weil dann ist es noch viel schlimmer schlecht.
Ja, du kannst dir auch die Evolution dieses Awards anschauen. Als Ronaldo den das erste Mal gewonnen hat, war irgendwie seine Ma, er und der damalige Präsident von Man United auf der Bühne und das haben 40 Leute zugeschaut. Jetzt werden irgendwelche TikToker und Influencer eingeladen und so Messi, Neymar und Groß waren nicht eingeladen. So, aus diesem Ding. Und die machen das ja jetzt irgendwie eine crazy
Dann sollten wir das doch erst recht ignorieren.
Ja, also ich
habe die Frage gestellt.
Ich ignoriere es seit 2018, seitdem Modric gewonnen hat, denke ich mir, okay, das ist Marketing. So, das ist einfach crazy Marketing. Die La Liga, Florentino Perez, die haben da unfassbar viel Macht drauf, die üben ihre Macht auch raus. Ich schaue mir den Bums nicht mehr
an. Ja, unter anderem, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, ich könnte noch viel drüber streiten.
Aber natürlich kriege ich mich auf. So, es ist wahrscheinlich wie ihr beide wollt Katar boykottieren.
So, das Thema fangen wir heute nicht an.
Ihr schaut wahrscheinlich trotzdem zu. So, ja. Ich habe 2018 beschlossen, mir ist es egal, wer das Ding gewinnt, aber dann hat Messi das 2021 geholt und ich habe beinahe meinen Fernseher kaputt geschlagen.
Aber da hat Hannes gerade natürlich optimal eine der nächsten Folgen angeteasert. Wenn ihr natürlich die nächsten Wochen uns über Katar streiken hören wollt, da soll es anscheinend auch Kontroversen geben, dann müsst ihr halt wieder einschalten.
Ja, wir sind aber nicht Amnesty International.
Wir sind nicht FC Amnesty.
Ja, wir sind nicht FC Bayern.
Ich weiß noch eine Nachricht an unsere Fangemeinde.
An unseren Fan.
An unseren Fan, genau. An den einen, der irgendwie nicht checkt, wie man Podcasts stoppt.
Den einen, der es zum Einschlafen angehört hat und jetzt schon längst pennt.
Danke, Mama, dass du zuhörst.
Ich habe das Video schon abgeschaltet.
Ja. Nee, ich würde einfach sagen, so, wie gesagt, unsere Instagram-Page ist Dreierkette_VBH. Wir werden da auch ein bisschen aktiv sein die Woche. Unser Ziel ist es, einmal jede Woche, einmal alle zwei Wochen.
Und eine Million Follower.
Nee, wir wollen einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen einfach diese Folgen aufnehmen. Und wir werden die wahrscheinlich auf Spotify oder Soundcloud.
Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo ihr Podcasts hören könnt.
Ja, aber folgt uns einfach. Wer weiß, vielleicht machen wir mal ein Q&A. Das heißt, wir fragen euch, hey, welche Fragen wollt ihr denn von uns diskutieren?
Schickt uns immer gern Fragen ein. Ja. Und zwar, wir beantworten die hier live im Podcast. Einfach per E-Mail an hannes.zehnle, also Zehnle wie 10 mit LE, @uni-konstanz.de. Wir werden alle Fragen beantworten, die ihr uns schickt. Für heute sind wir allerdings noch nicht durch, denn es kommt noch eine Kategorie, die wir jede Woche einführen werden. Und zwar darf jeder von uns jede Woche einen Spieler mitbringen, ehemaliger Spieler oder aktiver Spieler. Einfach nur, wenn man ihn cool findet, weil er eine coole Aktion gebracht hat, weil er ein guter Mensch ist oder weil er sehr erfolgreich war. Und den darf man dann einmal gerne vorstellen. Oder einfach auch, weil er witzig ist. Und den darf man einmal gerne vorstellen. Und so werden wir dann eine Liste einfach über die Zeit unseres Podcasts fortführen, wie wir das so zusammensammeln.
Wird ebenfalls auf Instagram gepostet.
Wer von euch möchte anfangen?
Gerne ich.
Hannes hat einen Spieler mitgebracht.
Ich habe einen Spieler mitgebracht. Ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, wen ich mitbringen soll. Kleine Vorgeschichte. Ich wurde ja 2006, 2007 Bayern-Fan. Und
übrigens hat Hannes zu der Zeit in Südamerika gewohnt, weil er in Südamerika aufgewachsen ist.
Ich wurde in der Saison Bayern-Fan. Und es war eine bisschen darke Zeit bei Bayern. So, ich sag darke Zeit.
Ich habe einen Tipp, den er mitgebracht hat.
Alles klar. Es ist nicht Christian Lell.
Es ist Grafitsch.
Es ist auch nicht Grafitsch. Grafitsch. Und gottlos auseinandergenommen hat.
Das war echt die größte Demütigung vom FC Bayern dieses Jahr.
Ich bringe Andreas Ottel mit. Wisst ihr noch, wer Andreas Ottel ist? Ja. Junge, Andreas Ottel hatte das Talent von Machiavelli. Wie hieß er?
Machiavelli.
Also, hätte man Andreas Ottel vielleicht noch zwei Schüsse ausgegeben, Junge, der hatte einen Strahl.
Er hätte einen Ballon d'Or bekommen.
Der Coppa, Ballon d'Or, alles. So, nee, Andreas Ottel war zu der Zeit Stammspieler bei Bayern, was ein bisschen weird war. So, im Tor stand entweder Thomas Kraft oder Michael Rensing. Links außen hat Massimo Odo gespielt. Wir hatten Christian Lell.
Aber die hatten Luca Toni und Franck Ribéry.
Ja, das schon. Aber wir hatten auch weirde Spieler. So, Daniel Dranic war auch dabei.
Das Bayern wäre Meister geworden, wenn Jupp Heynckes am Anfang der Saison dabei gewesen wäre.
Damals?
Ja.
Also, jetzt nur
was mit Ottel.
Spieler des Übrigens, Andreas Ottel. Geiler Schuss, geile Technik.
Geiler Typ.
Ich hab absolut keine Ahnung, was der Typ jetzt macht. Ich muss es mal irgendwie jetzt recherchieren, was Andreas Ottel macht. Aber der war auf jeden Fall damals ein interessanter Spieler und ein funny Throwback, so wie ich den Bayern-Fan damals den erlebt habe. So, Andreas Ottel ist mein Spieler.
Brian, wen hast du mitgebracht?
Ja, ich habe einfach letztens wieder mal, ich finde es eigentlich immer ganz schön, so alte Kultspieler manchmal so einfach den Namen zu sagen und dann drüber zu lachen.
Hat er ja gerade schon mit Ottl.
Ja, jetzt pass auf. Und dann sich darüber Gedanken zu machen, ob er gut, schlecht war.
Oder einfach cool.
Und ich habe mitgebracht einen meiner Lieblingstorhüter aus meiner Anfangszeit Sportschau, Jaroslav Drobny.
Legend. Legend.
Den Namen hat er vorher schon gedrobnied.
Junge! Wir müssen auch mal überlegen, ob wir so Flachwitze noch einpacken.
Ja, eigentlich schon. Ja.
Der war stark. Der war stark.
Wir müssen unsere schlechten Witze.
Ja, also ich will echt gar nicht so viel darüber verlieren. Es ist einfach nur ein geiles Game.
Kann sich jeder mal so Gedanken drüber machen. Bis nächste Woche. Genau. Und eine E-Mail an Hannes.zinnler und Ines Konstanz. Philipp oder MJ, falls ihr noch zuhört, schickt doch bitte eine E-Mail an Hannes über, mit euren Gedanken über Jaroslav Drobny. danke für die Beiträge. Ich habe mitgebracht heute Ralf Fährmann. Einfach nur,
okay,
wenn er mein letzter Hoffnungsträger ist, irgendwie in dieser Schalke-Mannschaft, den Teamspirit wieder zurückzubringen, wieder die Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur zu führen und einfach ein edler Spieler, muss man sagen, verzichtet auf sehr viel Gehalt, stellt sich hinter einen deutlich schlechteren Torwart, setzt sich auf die Bank und ist immer für den Verein da. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, dass es wieder bergauf geht. Deshalb habe ich heute Ralf Fährmann mitgebracht.
Stabil.
Damit haben wir heute da Ralf Fährmann.
Ja, was ist Drobny?
Und
Andreas Ottl.
Drei Legenden
des deutschen
Mehr oder weniger. Ja, ich meine Legende der Saison 08-09.
Wäre ich geil gewesen, wenn du auch einen Torwart noch mitgebracht hättest. Dann hätten wir so einen Torwart.
Ja,
Michael Rensing habe ich mir kurz überlegt, aber da war ja bei Fortuna Düsseldorf Stammspieler und recht. Und dann Thomas Kraft war scheiße.
Okay. Thomas Kraft auch bei Hertha auch gewesen.
Ja, nur Kacke.
Ah, liebe Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt hier 1:10 gequatscht. Das ist mehr als genug. Das hört wahrscheinlich eh keiner mehr zu. Es ist alles gesagt. Danke für euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr zwei nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich euch alle in die gute Nacht verabschieden mit einem freundlichen Hau.